Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir diese Woche keine Gedanken gemacht, was ich am Anfang sagen kann. Deshalb dachte ich, ich spiele den Ball heute direkt mal zu euch. Hi.
Hi, was geht? Berlin lebt.
Warum lebt
ja,
Berlin?
Ja, komm nur, du sollst es erzählen.
Ich wollte mal, nee, weil ich ja einmal in einer Folge so krass Berlin gebasht habe, wollte ich jetzt
jede am Anfang... Zweite Folge.
Oder, in jeder Folge, jeden Tag, wollte ich jetzt einfach mal Berlin loben. Die Stadt hat sich seit gestern für mich zu 100%, nee, in 180 Grad Wände hingelegt und ist seitdem meine Traumstadt geworden.
Und du willst das Berlin verkünden und deswegen schreist du so, dass alle in Berlin das hören.
Ja, warum nicht? Nee, also 180 Grad Wände hingelegt, die Stadt ist top.
180 oder 360, wie Annalena sagen würde.
Ja, stimmt, die hat's falsch gesagt. Ich habe deshalb immer nachgedacht. Nee, aber wirklich, seit gestern ist hier 20 Grad, die Sonne scheint und jetzt endlich zeigt die Stadt, was sie kann. Es ist eine lebendige, nice Stadt in dem Fall. Und ich habe gestern den ganzen Tag eigentlich in der Stadt irgendwie verbracht, hin und her gefahren, hin und her gelaufen und hab mein Leben genossen. Und seitdem liebe ich Berlin.
Ich meine, es gibt einen Satz von dir, den werde ich mein Leben lang mitnehmen. Das ist, du kannst keine Stadt bei Regen oder bei schlechtem Wetter judgen. Und wir hatten halt jetzt das Ding, wir hatten knapp sechs Monate eher schlechtes Wetter.
Nur.
Aber Berlin ist halt ab dem 1. Mai bis zum 1. Oktober wunderschön. Ich meine, das wissen wir alle.
Ja. Das heißt, musste ich jetzt am eigenen Leib erfahren und ich bin, also es ist ja auch schön, dass man das jetzt auch, also dass man es feststellen kann und ja, dass man auch dann das, also ich meine, es war ja schon teilweise schön in unserer Zeit jetzt hier, aber irgendwie gestern war so richtig dieses Frühlings-Sommer-Gefühl bei mir.
Komplett.
Und dann ist so eine Stadt wie Berlin, die halt so viel bietet, vom Späti, wo du dir was zu trinken, ein kühles Getränk holst, bis zum Maybachufer, bis abends weggehen, was für Möglichkeiten gibt. Einfach geil.
Ja, nee, ich muss auch sagen, gestern war für mich der erste Tag, an dem ich den Frühling sehr genossen habe, weil ich mit meinen zwei Mitbewohnerinnen am Spreeufer ein paar Aperölchen weggedribbelt habe.
Ja. Kann ich nur bezeugen.
Ja, wir haben Noah kurz getroffen. Er wollte leider nicht mit uns chillen, der hat wichtigere Leute zu treffen.
Verständlicherweise, mit dir würde ich auch nicht chillen.
Ja, schade, ist okay. Nee, das war wirklich cool.
Also demnach, ich nehme es jetzt einfach mal zurück, was ich damals gesagt habe. Berlin, du bist klasse. Ich liebe dich.
Ja, ich bin Berlin bei schlechtem Wetter.
Ich kann euch sagen, also ob das in Berlin das Wetter jetzt schön oder schlecht ist, wenn man eine Hausarbeit schreiben muss, dann macht es in beiden Fällen keinen Spaß. Also ich habe die 20 Grad leider nicht wie Hannes mit 6 Aperol am Ufer, am Spreeufer genossen. Ich habe die 20 Grad vor meiner Hausarbeit genossen, aber irgendeiner muss ja hier auch mal was schaffen, oder?
Ja, auf jeden Fall, ich bin auch stolz.
Irgendjemand muss ja was leisten.
Ja, ist super stolz auf dich.
Wirklich.
Hier 7 Tage die Woche hier Eier schaukeln und tatsächlich kann jeder. Also irgendeiner muss ja auch was tun. Nee, so ist das. Liebe Leute, man muss natürlich sagen, wir kommen gerade ganz fresh vom Fotoshooting. Es gab heute das erste offizielle Dreierkette VBA Fotoshooting, wurde beschlossen auf der ersten offiziellen Dreierkette VBH Mitgliedervollversammlung.
Ja, bin ich auch echt tatsächlich sehr froh, dass wir das so direkt umgesetzt haben.
Ja, haben wir direkt mal in die Tat umgesetzt. Ja. Da wollte ich auch mal nachher mit euch die anderen Punkte durchsprechen, wie viel denn von den anderen Punkten in die Tat umgesetzt wurde.
Ich würde sagen, um die 50%.
Ja, ich kann sagen, meinen Teil habe ich leider nicht erfüllt. Aber welchen Teil ich erfüllt habe, mache ich jetzt direkt am Anfang Werbung, bevor wir da alle ausschalten. Weil wir sehen ja aber in den Statistiken, Leute schalten immer aus, sobald wir über Fußball reden. die neue Kolumne ist online.
Super Kolumne.
Ich habe eine neue Kolumne geschrieben für diesen Monat, ist online. Liebe Leute, lest sie euch alle durch. Ich würde sagen, es ist gelungen.
Ich habe die Korrektur gelesen und ich fand sie sehr gut.
Ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich
fand sie trotzdem gut?
Ich fand sie trotzdem gut, ja.
Sehr gut.
Apropos Fotoshooting, ich denke, wir haben uns alle super gefreut über das Fotoshooting. Ihr werdet auch die Fotos demnächst und auch in fernerer Zukunft auf jeden Fall sehen auf unserer Seite. Ich denke, wir sollten diesen kleinen Part jetzt nutzen und der Person auch danken.
Props.
An den Fotografen, ja.
Props an den Fotografen, also starke Leistung.
Und ich meine, er war nicht nur der Fotograf, sondern er hat ja auch im Prinzip die Lokation noch ausgesucht. Also selbst das hat er übernommen.
Er hat sie gestellt.
Er hat sie gestellt, ja.
Location gestellt, er hat fotografiert und Brian hat vermittelt. Brian auch stark vermittelt.
Danke. Nur eines vielleicht zu sagen, wir waren über den Dächern von Berlin.
Ja. Es ging hoch hinaus.
Es ging hoch hinaus.
Seid gespannt.
Ja,
wir haben einen Spot in Berlin gesehen auch. Das ist echt cool so.
Definitiv.
Ich liebe, also ich weiß, das ist hier in Berlin gar nicht so oder in deutschen Städten gar nicht so verbreitet, aber in Madrid und in ganz Spanien war das immer so, sobald es halt ein Hochhaus gibt mit 7 Stockwerken, wird oben drüber eine Dachterrasse mit Cocktailbar aufgemacht. Das ist so schön, das ist so cool. Ich meine, wir waren ja heute, wie du gesagt hast, über den Dächern Berlins. das könnte man ein bisschen mehr in Anspruch nehmen.
Definitiv.
Das gibt es in Berlin auch, zum Beispiel in Neukölln, den Klunkergranich, aber da rennen halt alle Rinnen verrückt und da ist immer die Hölle los.
Da gibt es auch die Monkey Bar, also das
ich zwei. Aber Klunkergranich ist relativ, also nicht teuer, aber auch nicht billig. Also es ist halt so normal, zum Beispiel Monkey Bar ist ja arschteuer.
Ja,
so. Und Klunkergranich ist auf den auf einem Parkhaus oder auf einem Mall oder irgendwie so oben drauf. Und ich war da einmal sogar bei Regen und selbst da musste man anstehen. Und deshalb, also das ist halt das Problem in Berlin, sobald eine Sache gut ist, rennen alle wie gestört hin.
Also das
Business-Idee.
Das auch, ich war gestern am Maybach-Ufer und das war proppvoll, ne? Also
ja, aber das ist cool, weil das ist ja nicht begrenzt, das ist ja kein begrenzter Zugang, sondern...
Aber ich finde, das ist doch ein generelles Phänomen, also klar in Berlin, aber es ist doch ein generelles Phänomen, wenn irgendwas cool ist und es nicht so viel davon gibt, dann ist es, Menschen sind so, ne? Die irgendwie hat dann auch niemand neue Ideen, sondern jeder geht dann immer an die gewohnte Sache.
Ich habe ja immer noch die Idee, eine Sportsbar aufzumachen.
Ja, ich wollte gerade sagen, dadurch, dass ihr gerade gesagt habt, es wird alles voll, wir hatten ja letztens mal so eine kleine... wirtschaftliche, nicht Diskussion, aber Frage, die im Raum stand. Deswegen habe ich gesagt, die Sachen mutieren zu einem Allmende-Gut. Hier, von so einem
VW. Hatten wir da nicht auch irgendwo einen Quiz? Ach so, nee, das war eine Frage.
Das ist eine Frage, ja.
Ja, ich meine, das kenne ich doch irgendwo her hier.
Ja.
Dann hatten wir Wirtschaft 1 Nachhilfe nochmal bekommen.
Ja.
Das war eigentlich auch ganz cool, ne? Ich meine, wir erwähnen es ja immer wieder, wir haben den Bildungsauftrag auch hier.
Ja, klar. Und wir nehmen den noch wahr.
Ja.
Ja. Also,
aber,
Nee, sag. Nee,
ja, ich wollte gerade nur sagen, dass wir haben gerade eben kurz schon gequatscht. Das ist die vorletzte Folge, die wir zusammen aufnehmen, oder?
Ja.
Ja, weil gut, nächste Woche noch und dann wird es schwierig.
Ja, alles schreitet einem Ende zu, würde ich sagen.
Aber ich freue mich dann schon, wenn wir so in ein paar Monaten wieder mal zusammen in Town sind und dann wieder eine Folge aufnehmen und die dann so richtig so
ein paar Monate gefeiert. Im Oktober.
Also ganz kurz, Jungs, ihr seid beide herzlichst in Washington D.C. eingeladen. Ich habe zwar noch keine WG und kein Visum, aber ihr seid herzlichst eingeladen.
Aber wie ist denn der Vibe bei euch beiden? So, Brian hat gerade schon eine Lobeshymne über Berlin losgelassen. Also jetzt, wie ist der Vibe? Wir verlassen jetzt beide dann bald Berlin Ende des Monats beziehungsweise Anfang des nächsten Monats. Brian geht nach Konstanz, Hannes geht in eine ähnliche Stadt.
Konstanz, aber klar, in groß.
Konstanzinken.
Ja, Washington D.C., das ist Konstanz der USA.
Ja,
klar. Ja, wie ist der Vibe?
Ganz kurz, Konstanz BW, Washington, nee. Konstanz BW heißt, muss es ja heißen. Wegen Baden-Württemberg.
Nee, aber DC heißt District of Columbia.
Ja, okay, aber ich fand trotzdem.
Der Witz ist gebombt. Aber wie ist denn der Vibe? Es geht weiter in etwas größere oder etwas kleinere Städte. Wie ist der Vibe? Freut ihr euch oder ist es eher traurig?
Also ich muss sagen, ich habe sowohl lachendes als auch ein weinendes Auge. Mein lachendes Auge zeigt auf jeden Fall in den Süden und ich freue mich wieder nach die Berge mehr zu sehen, die Natur ein bisschen mehr zu embracen. Aber das weinende Auge ist auf jeden Fall darauf, muss man darauf fokussieren, dass es auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit war hier. Schöne Zeit war mit euch vor allem. Aber auch aus anderen Gründen irgendwie sehr gute Erfahrungen gemacht und sehr wichtige Erfahrungen, glaube ich, gemacht habe, die mir weiterhelfen werden. Hier der Karrierecoach spricht aus mir. Und dementsprechend, also.
Brian hat gerade ein Bewerbungsgespräch
parallel. Dementsprechend ist es bei mir sehr zwiegespalten.
Ich bin ganz ehrlich, Walle, ich finde es eine sehr gute Frage von dir. Und bei mir überwiegt momentan auch noch das weinende Auge. Ich habe eine riesen Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, in die USA zu gehen, mache dort 6 Monate Praktikum. Bisher ist es aber ein einziger Pain, weil ich unfassbar viele Dokumente einreichen musste für das Visum. Ich habe leider noch keine WG. Die WG-Preise in Washington sind wirklich krank. Es ist aber, wie gesagt, eine riesen Möglichkeit, deswegen ist das so ein bisschen das lachende Auge. Ansonsten gibt es andere Faktoren, wie zum Beispiel, dass ich dich, Walle, hier in Berlin verlasse. Natürlich spielt das eine sehr große Rolle dafür, dass mein Auge schon tränt.
Und mich auch, oder? Und
dich natürlich auch. Nee, ich finde es schade, dass die Zeit hier vorbei ist. Vor allem finde ich es schade, wie schnell die Sachen vorbeigehen.
Krass, so, 6 Monate.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bin noch im zweiten Semester und das bestätigt mir noch alles vor mir. So, Erasmus, Praktikum ist einfach schon vorbei. Mein Erasmus war vor knapp 2,5 Jahren. Das ist crazy. Aber nee, also
nur. Meinst du auch vor 2 Wochen?
Stimmt. 8 Minuten wieder. Nee, aber momentan überwiegt das weinende Auge aus mehreren Gründen.
Also ja, ich bin froh, dass ihr wenigstens ein lachendes Auge habt. Ich kann nicht sagen, aufgrund der Tatsache, dass ihr beide weggeht. Ich habe 2 weinende Augen. Ich werde euch natürlich schweren Herzens vermissen.
Hier wir werden uns ja einmal die Woche...
Sorry. Wir werden uns ja einmal die Woche hören.
Genau.
Und wir werden natürlich das Zusammensitzen hier, die Konstellation, wie wir immer jedes Mal genau gleich sitzen. Jedes Mal haben wir hier schön Wasser oder auch ab und zu mal ein Wein oder Bier gehabt. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich, wie jedes Mal, und jetzt natürlich wieder der perfekte Übergang von mir, es läuft wieder Fußball. Wir schauen heute Leverkusen gegen Bayern, es steht schon 1-0 für Bayern und dadurch der Übergang in den Fußball.
Ja.
Was haben wir uns mitgebracht, über was wollten wir reden? Diese Woche war vor allem Champions League, Europa League.
Ja, ich kann gerne einsteigen. Wir haben ja jetzt echt wirklich auch viel drüber geredet. Ich will jetzt auch nicht so viele Worte nochmal drüber verlieren. Die Europa League, die drei deutschen Clubs, zwei davon sind ausgeschieden, Union und Freiburg. Ich habe Union nicht gesehen, bei Freiburg war es relativ bitter, natürlich, ich habe es geschaut natürlich, war irgendwie, es war zwar nicht unverdient, dass sie rausgeflogen sind, es war relativ, also es hätte man schon auch sehen können, es war einfach auch zu harmlos in der Offensive, aber so wie sie dann rausgeflogen sind, war es dann recht bitter, weil es ja VAR-Entscheidung gab, Handspiel und dazu die doppelte Bestrafung mit Elfmeter und
Unterzahl,
genau, haben sich recht gut geschlagen, muss man ehrlicherweise sagen, aber letztlich hat es dann doch an der einen oder anderen Torchance dann doch gefehlt, um man mal wirklich vielleicht ein Tor zu erzielen. Es war eine coole Reise, es war eine sehr intensive Europa-League-Phase, sie haben ja kein Spiel verloren in diesen in den Spielen vor Juventus und ich sag mal so, gegen Vereine wie Juventus kann man auch mal verlieren.
Ja, ich wollte es auch nur kurz sagen, im Vergleich zu Union ist Freiburg definitiv erhobenen Hauptes ausgeschieden.
Ein Tor hätte ich, glaube ich, noch gern gesehen.
So, das ja, muss man das sagen. Verstehe ich.
Das wurde ja auch gecancelt beim Hinspiel, wo man auch sagen muss, dass es regeltechnisch, glaube ich, sogar zählen hätte können, aber...
Ja, da war es dann wieder schwierig. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass wir gerade einen SC Freiburg-Experten jetzt natürlich hier am Tisch haben, dadurch vor allem auch einen Christian Streich-Experten, der mir vielleicht die Entscheidung erklären kann, warum Vincenzo Grifo nicht von Anfang an gespielt hat.
Ich kann es nicht erklären. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, solche Fußballmannschaften sind so Blackboxes. Ne? Da weiß man nie so genau, was vorgefallen ist im Training, was vielleicht gesagt wurde, was nicht gesagt wurde, wie die Leistung war. Christian Streich ist ja schon auch irgendwo ein Taktikfuchs letztlich, der dann auch manchmal bestimmte taktische Entscheidungen trifft, die man nicht ganz versteht, aber die dann irgendwie vielleicht irgendwas bewirken sollen. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass er damit das im Sinn hatte, weil ein Grifo draußen zu lassen ist momentan bei der jetzigen Form eigentlich fahrlässig.
Ja, das war nämlich mein einziger Gedanke, wie ich es mir erkläre hätte können, dass ich mir dachte, so Grifo ist nämlich zu dem Zeitpunkt gerade schon der deutliche Leistungsträger bei Freiburg und der eindeutig beste Spieler. Und wenn du den rausnimmst, dann stellst du eine gegnerische Mannschaft schon vor eine Herausforderung, weil sie dann vielleicht nicht mehr wissen, okay, wo ist jetzt hier der Mittelpunkt der Mannschaft? Wo sind die Leistungsträger? Auf wen geben wir jetzt acht? Vielleicht war das die Intention.
Also ist es auf jeden Fall, ich glaube, für Winche ist es super bitter gewesen.
Weil dachte ich mir dann halt eben auch, weil er ja wirklich einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass man überhaupt so weit gekommen ist. Dann geht es auch noch gegen Juve, eine italienische Mannschaft, und dann empfängt er sie zu Hause bei sich in Freiburg und dann darf er nicht spielen. Deshalb.
Also er hat ja dann eine halbe Stunde noch gespielt, also er kam dann noch recht gut rein, aber es ist auf jeden Fall bitter. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie Auswirkungen hat auf das Verhältnis zum Trainer oder generell auf seine Motivation. Ich gehe auch jetzt nicht davon aus. Ich weiß ja nicht, was in seinem Kopf vorgeht oder im Kopf von Christian Streich oder in dem Kopf der Mannschaft, aber wie gesagt, es ist alles so ein bisschen bitter gelaufen. Ich kann da auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Es ärgert mich vor allem, dass eine Mannschaft wie Juventus, die null Ambitionen hatte, dieses Spiel zu gewinnen, weiterkommt, die gegen eine Mannschaft gespielt hat wie Freiburg, die zu zehnt war und nicht mal sich eine Torschuss erarbeiten konnte, bis in die 90. Minute und dann da so mit durchkommt und Juve wird ja nicht die Europa League gewinnen. So. Also das ist so glipp und klar, die so schlecht spielen die, aber es ist halt dann irgendwie auch traurig. Das ärgert mich dann auch.
Nee, was ich da sagen wollte, weil du hast mir die Worte ein bisschen aus dem Mund geklaut. Ich glaube, Freiburg hat sich auf jeden Fall sehr stark geschlagen, weil, nur was du jetzt gerade angesprochen hast, Fußball ist leider ein sehr unfairer Sport. Und auch wenn jetzt unmotivierte Juventus-Spieler gegen sehr motivierte Freiburger gespielt haben, Juventus ist halt einfach die größere Mannschaft, der größere Club, haben halt die Spieler, die durch ihre Einzelklasse so Spiele entscheiden können. Auch wenn jetzt Vlahovic, Di Maria überhaupt nicht geglänzt haben beim Spiel gegen Freiburg, dann haben sie die Freiburger schon ganz gut getan.
Aber es reicht halt dann,
gell? Es reicht halt dann, dieses minimale Extra.
Ja, ja. Die haben wirklich nur das Nötigste getan. Das ist echt krass.
Und also, ich glaube, als Freiburger Fan bist du natürlich unfassbar stolz jetzt auf die Saison. Ich meine,
es auch geile Choreo noch gewesen.
Es läuft geil, in der Liga läuft's gut. Viertelfinale fliegt ihr leider raus gegen
den Bayern. Da werden wir sehen.
Das ist nächste Woche, oder?
4. April, das ist mein letzter Tag in Berlin.
Schauen wir zusammen, schaffen wir das.
Ja, natürlich.
Ich bin da noch.
Ja, dann schauen wir zusammen.
Sehr gut.
Ja, da ist Schluss für euch, aber ansonsten ist es natürlich eine Saison, auf die ihr zurückblickend immer sehr stolz sein könnt. Und wie auch des Öfteren erwähnt wurde jetzt in den letzten Tagen, es war jetzt in 2 Jahren für euch zweimal das Spiel euer Leben sozusagen. Ja. Einmal DFB-Pokalfinale und jetzt gegen Juve. Deswegen denke ich, habt ihr gerade so ein Hoch es läuft einfach und ihr könnt einfach stolz darauf sein.
Spannend wäre natürlich gewesen zu sehen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn man nicht in Unterzahl gewesen wäre, relativ früh, aber das ist alles wäre Fahrradkette wie
Stromberg.
Lothar. Aber von der einen italienischen Mannschaft, ich glaube, wir haben dann auch schon genug Worte über Freiburg eigentlich verloren. Das haben wir schon ob breit getreten, oft genug.
Kurz Union ansprechen, ganz kurz. Vielleicht
peinlich.
Nicht mal peinlich, aber ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, denn wir haben das schon öfter darüber gesprochen. Union spielt ja keinen attraktiven, schnellen und guten Fußball. Ich weiß nicht, wie sie es in der Liga bisher so weit geschafft haben, beziehungsweise so hoch geschafft haben. Die haben gegen eine Mannschaft verloren, die ich leider nicht aussprechen kann,
Saint-Gilles. Union, die hießen auch
Union. Genau, gegen Union. Hinspiel war noch ganz interessant mit einem 3-3 und haben jetzt im Rückspiel 3-0 auf die Fresse bekommen.
Ja, also einfach komischer schade. Auftritt irgendwie. Also dann irgendwie ein komischer Auftritt und dann, ja, schade. Aber
auch da eine gelb-rote Karte. Ja. Haberer.
Also ich weiß nicht, Platz war jetzt. Du wolltest wahrscheinlich gielleicht zu den anderen Italienern switchen.
Ja, ich wollte eigentlich von Juve zu Napoli kommen.
Ja, denn was ich kurz ansprechen wollte, Jungs, es gab doch mal eine Folge, wo wir gesagt haben, wie crazy stolz wir auf die ganzen deutschen Mannschaften sind, dass sie so weit gekommen sind. Es sind jetzt einfach nur noch zwei.
Ja.
Leverkusen in der Europa League und der
FC Bayern. Es war auf jeden Fall ein voreiliger Schluss, aber es sah ja auch gut aus eigentlich.
Nein, es war kein voreiliger Schluss, das war einfach in dem Zeitpunkt, Momentaufnahme. Ja. Wo wir eben die Aufnahme gemacht haben, waren die deutschen Mannschaften sehr souverän in der Europa League und in der Champions League. Dass dann eben danach RB gegen ein Manchester City spielen muss, das gerade auf Top-Form jetzt wieder gerade ist. Dass Frankfurt gegen Napoli spielen muss, die...
Wahrscheinlich die spielstärkste Mannschaft.
Genau, eben mit einer Souveränität auch die italienische Liga anführen. Und gut, Dortmund unglücklich.
Ja.
Das ist natürlich alle anderen Faktoren, das war dann halt natürlich bitter. Andererseits muss man aber auch sagen, Leverkusen sehr souverän. Deshalb wollte ich eigentlich jetzt eher zu was anderem kommen, zu Napoli, nämlich gar nicht mehr zu dem Spiel oder zu der Mannschaft oder keine Ahnung was. Wir hatten ja breit getreten in der letzten oder in der vorletzten Woche das Auswärtsfanverbot für Eintracht Frankfurt.
Ja.
Und man muss sagen, Frankfurt-Fans haben sich auf ihre ganz eigene Art und Weise bedankt dafür und haben die Stadt renoviert. Ein bisschen neuen Anstrich verpasst.
Ein bisschen Innenstadt.
Aufgeräumt. So.
Ja, die haben es an die Berliner Verhältnisse angepasst.
Stark. Ja, kurz Bekanntschaft mit den Sicherheitskräften vor Ort gemacht. War natürlich eine Glanzvorstellung.
Sogenannte Fans. Sogenannte Fans.
Das ist geil. In dem Kontext sagt man wirklich nur sogenannte Fans. Aber es sind wirklich sogenannte Fans.
Der Klassiker ist gerade wieder passiert.
Ich sag's nur ganz kurz. Ich weiß noch, als es angefangen hat, die ersten Videos habe ich ja auf TikTok gesehen, habe ich meine Mitbewohnerin zu mir ins Zimmer gerufen und habe gesagt, hey, guckt, was hier los ist. Was denkt ihr, worum geht's? Und dann hat die eine gesagt, wahrscheinlich könnte Jerusalem sein, so gerade Stress, bla bla. Die andere hat gesagt, ist es, keine Ahnung, Lateinamerika, irgendwie Aufstände. Habe ich gesagt, nee, Frankfurter Kloppen, Italiener Polizisten. Wegen Fußball. Wegen Fußball.
Ich meine, das Ganze ist ja in vielerlei Hinsicht tragisch. Wir haben ja vorhin nochmal drüber gesprochen. Erstens ist es dem Sinn tragisch, weil das ja diese Maßnahmen, die italienischen Behörden getroffen haben, nur noch bestätigen. Und dazu führen wird, dass immer mehr Auswärtsfans ausgeschlossen werden. Das Problem hatten wir ja auch schon bei Freiburg, dass es einfach irgendwie da eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen den Ansichten von italienischen und deutschen Behörden.
Ja, die Behörden werden halt bestärkt darin, indem sie es gemacht haben.
Es bestärkt ja diese Ansicht, dass Fans Rowdies sind und nur Scheiße bauen. Und zweitens ist es natürlich auch für die SGE, die ja in den letzten Jahren als die Mannschaft mit den geilsten Fans in ganz Europa dargestellt wurde und sich auch so selber so sieht, wenn man mal die Twitter-Kommentare anschaut.
Die lieben sich, ja.
Also, wenn dann jemand singt Schalalalala irgendwie und dann der Vereinsname kommt, dann sagt man, das hat ja die SGE erfunden, ne? So ist dann die Argumentation. Und das ist natürlich bitter, da blamiert sich natürlich das ganze Team
davon. Ja, wir haben gerade auf dem Weg hierhin auch ein bisschen darüber gesprochen und ich hatte das Argument eingeführt, vielleicht haben sich diese Leute auch so benommen, weil ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht eingeladen.
Ja, natürlich.
Weil ihr asoziale Assis seid.
Ja, natürlich haben sie sich deshalb so benommen. Aber das zeigt halt, und tut mir jetzt leid, dass ich da auch so klare Worte finde, das zeigt halt auch einfach die Dummheit von diesen Menschen. Komplett. Wirklich, das zeigt, wie begrenzt diese Menschen sind. Die denken keinen zweiten Schritt weiter. Wenn sie sich jetzt ganz normal verhalten hätten, wenn nichts passiert wäre, wenn sie einfach nur als Fans hingefahren wären, friedlich Stimmung gemacht hätten, gezeigt hätten, hey, ja, wir sind Fans, wir sind trotzdem da, wir machen die Stimmung, dann, ich glaube, dann hätte es, hat nicht sogar Severin, oder wie heißt der, Jeverin, der UEFA-Typ, hat er nicht sogar gesagt, das ist nicht so ganz geil, was die italienischen Behörden da gemacht haben, dass das eigentlich nicht geht.
Nee, der hat gesagt, wenn wir demnächst sowas erfahren, dann wird da halt nicht
genau ausgetragen. Genau, das heißt, eigentlich war er doch auf der Seite der Frankfurt-Fans sogar. Und dann mit dieser, das heißt, wenn sie sich friedlich gezeigt hätten, dann hätten sie die UEFA noch mehr auf ihre Seite ziehen können und hätten quasi die italienischen Behörden in ihren Maßnahmen blamiert. Und in der Tatsache, was sie eben gemacht haben, haben sie die italienischen Behörden bestätigt. Und sowas wird es in Zukunft viel mehr geben. Und die UEFA hat jetzt eigentlich auch nichts mehr in der Hand, zu sagen, okay, das geht eigentlich nicht, was ihr da gemacht habt.
Das waren ja nicht nur Rowdies, das waren ja bürgerkriegsähnliche Zustände.
Wirklich, das zeigt einfach nur, wie begrenzt und dumm diese Menschen sind.
Und vor allem ist es wirklich nur, also ich würde das einfach denen unterstellen, das ist einfach wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Fans, der wirklichen Fans.
Ja, klar, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja.
Das ist ja das Bittere. Dass jetzt halt alle unter, also praktisch unter Sippenhafter genommen werden.
Selbstverständlich. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass alle Frankfurt-Fans dumm sind, aber das kann nicht wahr sein, dass immer noch wirklich dieser kleine Teil an Fans, wie es ja auch schon in den 90ern teilweise mit rechtsradikalen Gruppierungen war in Deutschland, viel, dieser ein kleiner Teil von Fans immer dann die ganze Aufmerksamkeit stellvertretend für alle Fans einnimmt und dann eben alle Fans darum
Ja, eben, also die Fans stehen jetzt mal wieder unter Generalverdacht. Das ist genauso wie, wenn ein Amoklauf ist, dann stehen die Videospieler unter Generalverdacht. Das ist dann immer, das wird dann immer so.
Harter Vergleich, wieder sehr
hart. Ja, aber es ist dann immer, es geht dann so schnell und der Otto Normalverdiener, der Durchschnittsmensch, denkt so, ja, diese scheiß Fans.
Fußballfans. Dann denken sie sich wieder an
die Fußballfans. Und das bestärkt auch die Vereine immer weiter, das zurückzudrängen, die Fankultur.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe in der Arbeit ein, zweimal gesagt, dass halt bei mir am Wochenende schon viel aus Fußball besteht. Und da kam ein, zweimal der Kommentar, hä, du bist doch eigentlich ganz schlau.
Ja, wirklich.
Durch solche Aktionen werden halt Fußballfans darauf reduziert, dass wir alle Menschen sind, die assi unterwegs sind.
Außer sind wir auch. Asozial. Sind wir auch.
Komplett.
Nee, das trinken ja wir mittags.
Ja, das war.
Und Cola Zero. Und das darf ich eigentlich noch gar nicht.
Das Bier war ja aus Product Placement Gründen. Wir mussten ja unser Fotoshooting finanzieren.
Hat aber stark. Also ich muss sagen, es gab so 20 Minuten, da hat das Bier bei mir richtig reingehauen und ich war so müde.
Es ist so nachmittags Bier eingeschlafen. Zieht dich runter. Ja, nee, also nur um das ganze Thema Napoli abzuschließen. Das ist so traurig, wenn man eben sieht, dass am Wochenende davor beim Derby Dortmund, Schalke wirklich geile Choreos, du hast gesehen, was es machen kann, wenn Fans einfach für ihren Verein einstehen, wenn sie sich engagieren, wenn sie Leidenschaft zeigen für ihren Verein, dann gibt das so geile Bilder und dann siehst du so eine Scheiße nur 4-5 Tage später und dann stehen alle wieder unter Generalverdacht und alles ist schlecht.
Ja, und gerade bei der SGE.
Ja, einfach traurig. Ich denke, dass sportlich Frankfurt gegen Napoli ausgeschieden ist, das war ja eh schon klar, da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen, aber worauf, Brian, ich weiß, du bist schon ganz nervös. Wir wollen darauf eingehen, drei italienische Mannschaften.
Ja, darauf tatsächlich, weil ich finde, im europäischen Fußball nimmt der italienische Fußball schon nochmal so eine besondere Stellung ein, weil wir irgendwie Italien Fußballnation natürlich bekannt ist und gerade wir, also gerade unsere WM 2006 Generation mit Italien ja schon irgendwie so ein Special Case hat, weil die uns rausgeschmissen haben 2006, hat es ja so ein bisschen angefangen. Dementsprechend ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vielleicht, aber es hat schon ein bisschen Special Case auf jeden Fall.
Ja.
Und dementsprechend freut es mich, ich finde es einfach sehr spannend, interessant, dass also drei italienische Clubs, Milan, Inter und Napoli, gerade im Viertelfinale der Champions League stehen und mit Juve auch noch ein Viertelfinalist in der Europa League. Also sogar vier italienische Clubs eigentlich in europäischen Wettbewerben noch vorhanden sind.
Und da kannst du auch noch Florenz dazu zählen. Florenz ist in der Conference League noch weitergekommen.
Stimmt.
Ja. Nee, Italien ist gerade diese Saison das Land mit den noch am meisten vertretenen Clubs bei europäischen Wettbewerben.
Ist das wirklich so? Oder kriegst du jetzt wieder Ärger?
Bei der Zone kam heute ein Bild raus. Das sind 5 italienische Flaggen, 2 deutsche Flaggen und den Rest weiß ich nicht mehr, deswegen sage ich es nicht. Aber ich denke, was du angesprochen hast, Noah, Italien hatte in der Zeit vor uns ein viel höheres Standing, habe ich das Gefühl.
Ja, ganz anders. Denn, also überleg mal, was da für Spieler
dieses Inter Mailand, wo Ronaldo das Phänomenon gespielt hat. Das Mailand-Derby, das war ja, da haben wir wirklich Weltfußball
gespielt. Also zwischen 2003 und 2010 waren die italienischen Clubs.
Und geil, das hat sich dann verschoben nach Spanien mit Real Barça und jetzt hat es sich wohl verschoben.
City Liverpool kurz, könntest du denken?
Nicht mehr, aber City ja.
Es hat sich, also es ist ein bisschen ausgeglichener wieder. Ich würde schon sagen, dass zum Beispiel diese Saison in 2 Wochen wird der Klassiker in Deutschland auch nice sein, weil
wegen der Tabellensituation.
Tabellensituation, deshalb es ist einfach dadurch, dass Lionel Messi und Ronaldo nicht mehr gegeneinander spielen, nicht mehr so krass, das El Clásico. Ja. Aber trotzdem immer noch ein...
Fanfrage für zwischendurch, wann ist das nächste Clásico?
Heute.
Ja.
Ja. Ah, heute?
Heute spielt Barca
Real. Random, neulich zufällig. Das war eine Zeit lang ein Riesending. Da wusste jeder, auch hier in Deutschland, oder ich wusste zum Beispiel immer 2 Wochen im Voraus, okay, bald ist Clásico. Ich habe es durch Zufall gesehen neulich und dachte mir, oh,
Clásico. Aber wie Noah sagt, weil halt früher Clásico. Clásico vor 10 Jahren war ja der Spiel der Spiele, weil da war Ronaldo gegen Messi.
Mourinho
gegen Pep Guardiola. Ja. So, du hattest jetzt einen richtigen Hate und jetzt spielt halt Vini Junior gegen Jordi Alba. So, das ist mir auch ein bisschen stumpf.
Naja gut, das ist der amtierende Champions-League-Sieger.
Ja, klar, aber es hat abgenommen.
Auf jeden Fall, ja.
Standing ist nicht mehr.
Es sind einfach nicht mehr die beiden besten Spieler der Welt. In den beiden
Klubs. Nicht mehr die beiden besten Mannschaften der Welt auch.
Und das du, aber es war immer das Krasse war ja, dass es die beiden besten Spieler der Welt in den beiden gegnerischen Teams waren. Ja. Das war ja schon
Das war ja absichtlich. Deswegen hat der Real auch Ronaldo geholt. Das war ja absichtlich, dass diese Konkurrenz.
Ja, klar, aber deshalb war es ja auch so besonders. Ja. Nochmal so
cool. Und das war halt früher in diesem Derby de la Madonnina, heißt es, glaube ich, das Derby AC Mailand gegen Inter Mailand. Da hat halt Ronaldo, Ballon d'Or-Gewinner, gegen Paolo Maldini gespielt. Da hat Javier Zanetti gespielt gegen Clarence Seedorf. Weißt du, das waren so richtige
Namen. Du siehst es ja auch. Also 2003, 2005, 2007, 2010 waren italienische Mannschaften immer Finale und haben es 3x5-4 gewonnen. Also das ist schon outstanding.
Ja. Wann war nur das letzte Mal eine italienische Mannschaft im Finale?
17.
Juve. Ah, Juve, stimmt. Juve hatte 2-3 starke Jahre. Die waren ja 2015 und 2017 im Finale. Ja.
Aber auf jeden Fall, wir haben es vorhin auch schon gesagt, das letzte Mal war vor 17 Jahren 3 italienische Mannschaften im Champions League Viertelfinale vertreten.
Und vor allem, was ich dazu noch, also wir können ja generell ein bisschen über die jetzige Situation gerade sprechen, weil die Champions League mal wieder super spannend geworden ist. Erstens das Los Man City gegen Bayern.
Ja, das wollte ich auch noch kurz ansprechen. Ich wollte sagen, dass das Geile ist, dass ja alle Kracher gegeneinander spielen.
Genau, und du hast auf jeden Fall, sag ich mal, eine Art Underdog-Team im Finale. Weil ja AC Milan, also Milan gegen Napoli und Benfica gegen Inter spielt.
Stimmt.
Ja. Die beiden
kannst
Gegner...
Kannst du auf jeden Fall als
Underdogs zählen. Ja, als Überraschung.
Nein, du kannst sie als Underdogs zählen, auf jeden Fall.
Klar. Also wir haben einen Underdog im Finale, auf jeden Fall. Und einen Big Name, sag ich mal.
Eine Mannschaft, die du im Finale erwartest.
Das freut mich übertrieben. Ich würde mich riesig freuen auf ein Bayern-Napoli-Finale. Also das wäre ultra geil.
Das wäre ein Offensivspektakel. Das wäre ziemlich offensivstarke Mannschaft.
Ich würde nicht mal sagen können, dass Bayern gewinnt. Weil Napoli wirklich zum Beispiel so überragend gerade spielt und vor allem alle Top-Teams ja auch wirklich schlägt dann.
Ja.
Vor allem Frankfurt, ne?
Ja, oder das also
mit Top-Fans.
Das hast du kurz angesprochen. Napoli-Frankfurt war echt eine super einseitige Geschichte.
Also ja, das war eine dominant.
Also im Hinspiel war es kurz noch, wo ich dachte, okay,
Frankfurt hat auch heute gegen Union verloren. Also sorry, das ist
halt. Ich habe für Frankfurt ein bisschen Angst, dass es ein bisschen bergab gehen könnte jetzt.
Ja, also wir wollten ja gerade eigentlich über die Champions League reden und das fand ich, ich habe es gerade schon kurz eingeworfen, das Geile ist, die Kracher spielen gegeneinander und du hast gerade schon gemeint, die Underdogs kommen dann durch und deshalb ich, für mich, wenn ich jetzt die Konstellation mir anschaue, dann für mich hat Bayern wirklich mit die besten Chancen auf den Titel und deshalb wollte ich mal kurz eine kleine Überraschungsthese hier reinbringen. Ich habe es ja Hannes neulich schon gesagt, im dieswöchigen Ausgabe von dem Fußball-Podcast Fußball-MML hat Mike Nöcker den Namen, den darf man offen aussprechen, weil er Journalist ist, die These geäußert, dass er das Risiko, dass Bayern den DFB-Pokal nicht gewinnt, höher einschätzt als das Risiko, dass sie nicht die Champions League gewinnen.
Ja, ist eine legitime Aussage, weil Bayern nicht so viel Wert auf den DFB-Pokal liegt.
Genau, das habe ich zuerst auch gesagt.
Ja. Weil, also, ich weiß es nicht, wie sie gegen Freiburg spielen. Ich vermute, dass sie abziehen werden, einfach weil es zumindest, also es könnte erwartbar sein, zumindest so wie sie in der Saison gegen Bayern gespielt haben, aber für Bayern ist der DFB-Pokal einfach die unwichtigste Trophäe, das ist einfach ein Fakt.
Genau, das habe ich
auch gesagt. Das ist auch okay, also aus Perspektive von Bayern verstehe ich es auch. Mein Gott, der nationale Pokal kann man gewinnen. Klar, du hast natürlich dieses Sechstuppel oder Flick gehabt, dann muss es natürlich auch dabei sein, aber.
Ja, als mir Walle das gesagt hat, habe ich so ein bisschen gelächelt und gesagt, ja, so Freiburg wird Bayern rauskicken, haha. Aber die Argumente, die ihr angeführt habt, die ihr jetzt gerade auch angesprochen habt, sind schon legitim. Bayern konzentriert sich in erster Linie auf die Meisterschaft, diesen Muss. Also Meisterschaft muss immer geholt werden, Pflichtaufgabe. Und Champions League ist natürlich das, was uns interessiert. Also jede Saison, wo die Champions League nicht geholt wird, ist eine gefailte Saison, würde ich sagen.
Naja, so krass
würde ich sagen. Auf eine Art schon.
Nein, jede Saison, wo Bayern nicht mitspielt. Ja, genau. Also ich finde,
alles unterhalb.
Man kann nicht erwarten, dass jedes Jahr die Champions League holt.
Du kannst es nicht erwarten, aber du kannst dadurch, dass du die Bundesliga so dominierst, schon sagen, okay, ich konzentriere meinen Kader, die Breite meines Kaders darauf, dass wir halt die Champions League holen, beziehungsweise ins Halbfinale kommen. Also letzte Saison sind wir ja im Viertelfinale gegen Villarreal ausgeschieden.
Das ist eine Fail-Saison, weil es einfach total unnötig war.
Aber haben sie nicht die Breite ihres Kaders genau darauf ausgerichtet, die Champions League zu gewinnen, wenn man sieht, wen sie gegen PSG in der 70., 75. Minute nach und nach eingewechselt
haben? Ja, das war unglaublich.
Das ist krass. Es kam Gnabry rein, es kam Sané rein und es kam Mané rein.
Ja. So, die drei und wir vergleichen, wen hat PSG eingewechselt?
Bernard.
Ich glaube, zwei 17-Jährige.
Man sieht es an den Volumen, wie viel die kosten. Also das war 250 Millionen und ich glaube 50 Millionen. Also insgesamt die Spieler, wie viel die kosten. Also der Marktwert der Spieler. Das ist natürlich eine Bazooka, und die sie da gebracht haben. Und PSG hat mit der baren Faust da irgendwie versucht, noch
einzutreffen. Aber auch ein Spieler, den gerade noch nicht aufgezählt hast, war Cancelo. Cancelo haben sie auch eingewechselt, weil einfach Stanisic von Anfang an gespielt hat gegen PSG. Und das ist dann halt auch geil.
Also ich glaube, ich weiß nicht, hast du jetzt die Frage gestellt, ob wir einen Guess geben? Oder wie?
Nee, ich fand nur die Hypothese, fand ich einfach nur spannend zu sagen. Und das, wenn man mal drüber nachdenkt, dann macht das wirklich Sinn. Also das kann halt wirklich sein.
Ja, aber ich finde es, also wie gesagt, das bestätigt ja auch die letzten Jahre DFB-Pokal. Wann hat man das letzte Mal DFB-Pokal geholt?
Vor drei Jahren.
Wer war letztes Jahr?
Letztes Jahr Leipzig.
Dortmund.
Ja. Und dann 2020 hat Bayern. Genau. Gegen Leipzig.
Kovac hat in seiner ersten Saison Double geholt. Beziehungsweise, Flick hat in seiner letzten
Saison... Genau, 2020 Saison, haben sie ja das Sechstuppel geholt, genau, haben sie auch
DFB. Und danach ging nichts mehr, im DFB-Pokal.
Ja, ist ja auch, also wie gesagt, aus der Perspektive von Bayern jetzt nicht so dramatisch.
Klar, es ist nicht dramatisch, aber ich stelle dann die Gegenthese auf, wenn Bayern am 4. April gegen Freiburg gewinnt, holt Bayern den DFB-Pokal 100%.
Ach, du siehst Freiburg am ehesten noch als die Gefahr, die auf Bayern zukommen
kann. Im Sinne von, dass sie denken, hey, wir haben das Viertelfinale nicht geschafft, schade, aber ich denke, wenn Bayern ins Halbfinale kommt, sagen sie, Jungs, wir holen das Triple. Das ist es. So, jetzt kämpfen wir dafür.
Ja, aber ist nicht relativ vom Datum sehr eng beieinander.
Ja, ist eine Woche davor.
Also Freiburg und City.
DFB-Pokal ist eine Woche vor City. Ja.
Witzigerweise, noch kleiner Funfact, sorry.
Nee, dann dachte ich mir gerade, nur kann man dann auch, ist dann die Gefahr bei Freiburg natürlich umso größer, weil Bayern dann vielleicht eher sagt, okay, huiuiui, nächste Woche steht City an, vielleicht jetzt mal Piano, Freiburg irgendwie schnell abarbeiten und dann kommt auf einmal Grifo und haut zwei Freistoßtore rein.
Also, ganz ehrlich, so wie Freiburg gerade spielt, sehe ich es einfach nicht, weil einfach die Offensivstärke fehlt, total. Also, ich bin mal gespannt, wie sie heute spielen werden gegen Mainz, aber es ist eine Harmlosigkeit.
Wir wollten ja nicht über Freiburg reden.
Dass ich davon nicht ausgehe. Ja, aber dazu noch zu sagen, witziger Funfact, sie spielen tatsächlich am Dienstag im DFB-Pokal und am Samstag spielen sie in der Liga gegeneinander. Das wird dann
Freiburg, Bayern.
Ja, okay. Also,
okay, die Konstellation hatte Schalke mit Bayern auch schon mal. Da waren wir im Stadion. Ja. Ja, da war Liga 5-0 und dann DFB-Pokal.
Okay, dann vor der Hinsicht denke ich stelle mal die These auf, dass Bayern im DFB-Pokal Freiburg abknallen wird mit 4-5-0 und in der Liga dann 1-1 spielt.
Das wird spannend, also es wird wirklich spannend.
Das werden wir auf jeden Fall sehen, wie das weitergeht. Aber ich denke, gegen Man City wollte ich eigentlich mal noch kurz ansprechen, wie siehst du das los so als Bayern-Fan? So, weil Man City ja gerade schon auch nicht ganz in schlechte Form.
Das hört sich jetzt komisch an. Es gab aber drei Mannschaften, auf die ich gar keine Lust hatte. Das waren einmal Real Madrid, weil Real Madrid in der Champions League einfach eine andere Nummer ist. Ich hatte Angst vor Napoli, weil ich denke, dass Napoli mit offenem Visier spielen würde. Ich sehe nicht, dass Kvaratskhelia und Osimhen denken, oh nee, da kommen die großen Bayern, wir ziehen jetzt ein bisschen den Schwanz ein und spielen jetzt nicht wie immer. Und Bayern kommt nicht klar, wenn Leute mit denen so spielen. Und City. City hat vielleicht die auf einzelnen Positionen stärkste Mannschaft der Welt, wenn du dir die einzelnen Spiele anschaust. Ich bin mir aber recht zuversichtlich, dass wir das packen. Ich weiß nicht wieso, ich habe aber keine Angst vor denen, was die Champions League angeht.
Ja, deshalb finde ich es gerade spannend, dass du aufzählst, dass du Angst hattest vor City oder dass du keinen Bock hattest auf das Los, weil, also ich gehe davon aus, dass Bayern weiterkommt, weil City fehlt irgendwie, ich weiß nicht, was ihnen fehlt, aber ihnen fehlt irgendwas, dass sie gegen die großen Mannschaften, wenn es Crunch-Time ist, in der Champions League bestehen kann, und deshalb als Bayern-Fan hätte ich eher Angst gehabt vor Benfica.
Vor Benfica? Nee.
Also angesichts der Tatsache, wie schwer sich Bayern getan hat gegen Villarreal. Mhm. Wenn Benfica so spielt wie Villarreal, Bayern kann das nicht.
Ich denke, Benfica hätte so ein Spiel werden können wie Porto 2015, das ist jetzt in Bayern wissen, da hat Bayern im Hinspiel 3-1 verloren und im Rückspiel 6-1 gewonnen. Ich glaube, das wäre vielleicht sowas gewesen. Gegen City hatte ich, wie gesagt, Angst wegen der Namen, aber als Mannschaft ist City keine Champions-League-Mannschaft. Ich meine, die haben gegen wirklich ein sehr formschwaches Chelsea das Finale verloren und haben letztes Jahr die Qualifikation ins Endspiel auch gegen Real Madrid aus der Hand gegeben.
Hä? Das war doch nicht formschwach, das Chelsea. Das 2021.
Das war das beste Chelsea. Was die Champions League gewonnen hat. Ja, die das waren war crazy schwach. Junge, die haben jedes Spiel so gewonnen. Das war absolutes Glück. Die
wurden also das Liga war ein sehr formstarkes Team, was da Tuchel also
gewonnen hat. Im Vergleich zu heute waren sie dann schon stark.
Also, also ist schwächer als die Mannschaft, die 2012 gewonnen hat, würde ich sagen.
Ja. Boah, aber
im Vergleich, das Chelsea, was die Champions League gewonnen hat, gegen City, was im Finale verloren hat, hätte City das Ding 3-0 gewinnen müssen.
Ja, natürlich, aber so formschwach war Chelsea nicht.
Also Chelsea war ja, also 2012 war der ungewöhnlichste oder der unwahrscheinlichste Champions League-Sieg ever, weil diese Mannschaft so schlecht war eigentlich.
Sie hatten eigentlich nur Drogba.
Aber smart eingespielt, die haben halt mit Balls gespielt. Ja.
Wir wollen jetzt nicht über Finals von vor 11 Jahren reden. Also,
aber vielleicht noch einen Punkt dazu von mir, weil ich ja jetzt habt ihr ja schon so mehr oder weniger eigentlich gesagt, dass wer gewinnt.
Ja.
Ich sage einfach mal Man City. Kommt weiter.
Das ist gut, weil
Bayern weiter kommt. Ich sag's einfach jetzt deshalb, dann kommt nämlich Bayern weiter, weil ich ja auch so glücklich, ein glückliches Händchen habe, was so Predictions angeht.
Du bist aber, ich mit Sport wetten.
Aber ich find's aber tatsächlich trotz allem etwas gewagt, Man City jetzt die, sag ich mal, die Möglichkeit abzuspringen, dass sie Bayern schlagen. Also das kann schon passieren.
Und aber nicht in 2 Spielen.
Ja, aber sie müssen gespielt werden, die beiden Spiele, und wir werden sehen. Also Man City ist unglaublich gut. Sie haben jetzt mit Haaland, sag ich mal, jemand, der natürlich da schon nochmal ein Brocken ist da vorne. Andererseits natürlich auch gut ausguckbar. Die Taktik ist natürlich etwas vorhersehbarer. Ich möchte nur daran erinnern, wie Haaland 1 Upamecano einfach auf den Boden geschmissen hat und ein Tor geschossen hat.
Ja, nee, also ich denke, vor Haaland habe ich keine so große Angst, weil Haaland für die Bayern kein neuer Spieler ist.
Aber er ist extrem motiviert, erst recht gegen Bayern.
Er ist crazy motiviert und er hat ja auch schon Spiele wie das 2021, wo er 2 Tore geschossen hat in 3-4 Minuten gegen Bayern. Also er ist ein sehr guter Spieler, aber ich denke, er ist für die Bayern kein neuer Spieler und deswegen kann man gegen den besser
verteidigen. Für die Licht schon. Und mit Upamecano wird der wichtigste Spieler in diesem Spiel sein.
Ich sag's, ich hab keine Angst vor Haaland.
Ja, ich aber ich glaube trotzdem, dass man da mit allem dazugehörigen Respekt reingehen muss.
Natürlich geht es mit Respekt rein, aber ich glaube, die Erfahrung der letzten Champions League Jahre kann darauf basieren, kann man sehr gut sagen, dass City einfach bisher es noch nicht geschafft hat, in den wichtigen Spielen gegen wirklich große Gegner zu beweisen, dass sie eine Mannschaft sind, die den Titel sich verdient hat und da auch den hundertprozentigen Willen dann hat. Und da stellt Guardiola wieder ganz wilde Sachen auf. Also da kann City ist irgendwie... Ich weiß nicht, wie PSG. So, kann man irgendwie vergleichen.
Naja gut, PSG hat keine Spielidee und Man City ist irgendwie so ein bisschen verkopft manchmal, würde ich sagen.
Zu verkopft. Ja, genau, der Unterschied...
PSG hat keine Taktik.
Der Unterschied zwischen PSG und City liegt ganz eindeutig, wie du sagst, an der Taktik und am Trainer. Weil City hat ja wirklich in Guardiola investiert und baut eine Taktik auf.
Und der größte Unterschied ist, dass City keine Spieler wie Messi und Mbappé und Neymar hat, die so outstanding sind, also die praktisch diese ganze Mannschaft es ist ja schon ein krasser Unterschied zwischen einem Messi und, sag ich mal, einem Juan Werner, ne? Also vom Standing, vom Marktwert, von allem, was er gewonnen hat.
City pendelt sich das
genau, alles. Genau, das ist nicht ganz so, das ist nicht so eine hohe Diskrepanz in der Mannschaft.
Also ich glaube, was wir jetzt festhalten können, was dieses Spiel City gegen Bayern angeht, das für Bayern eindeutig spricht, die Erfahrung von großen Champions-League-Spielen, die Souveränität, das Selbstverständnis und vor allem auch die Kaltschnäuzigkeit, dann in den wichtigen Spielen einfach on point Leistung abzurufen und dann eben von der Bank, wie wir es vorher schon angesprochen haben, einen extrem breiten Kader hat, wo gerade niemand verletzt ist.
Ja, das ist echt gerade extrem.
Es wird wirklich richtig spannend. Du hast letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass du dich echt mehr wieder freust auf nicht PSG Bayern, sondern mal Man City Bayern.
Ja, und ich weiß nicht, wann hat Man City mal gegen Bayern in der Champions League
gespielt? Das letzte Mal war 2015, da hat Aguero einen Hattrick geschossen gegen Neuer.
Eben, deshalb ist es schon verdammt lang her und das ist ja jetzt, du hast gerade schon gesagt, Guardiola hat eine neue Mannschaft aufgebaut. Das ist ein
anderer Verein. Also eben, es wird auf jeden Fall, glaube ich, die fußballerisch spannendste Begegnung, vielleicht neben dem italienischen Duell, die fußballerisch spannendste Begegnung.
Boah, ich glaube, das Hinspiel wird so ein abnormales Abgetaste. Ich glaube, das wird so ein Taktik 0-0 oder 1-0 oder boah, ich glaube, das wird so ein langweiliges Spiel.
Mich würde es nicht wundern, wenn es ins Elfmeterschießen geht. Das sage ich euch ganz ehrlich.
Das ist ja so... Achso, ja doch, das ist jetzt sehr häufiger.
Genau,
ja.
Nee, das kann echt sein. Ja. Fußballerisch sehe ich Real Madrid-Chelsea als eine super interessante Begegnung.
Ja, weil sie auf einem ähnlichen Level sind.
Nicht, weil sie auf einem ähnlichen Level sind, sondern weil ich denke, dass Chelsea nichts mehr zu verlieren hat. Weißt du, und ich denke, die werden mit einem recht offenen Visier spielen gegen Real Madrid. Und Real Madrid ist aufgrund ihrer Erfahrung und der mehreren fünfmaligen Champions-League-Sieger, die sie haben, schon eine andere Hausnummer. Aber ich denke, Chelsea wird ihnen absolut Paroli bieten. Also ich kann mir vorstellen, Chelsea läuft in der Liga gerade nicht so gut. Wenn die jetzt rausfliegen oder weiterkommen, ist natürlich ein Riesenunterschied, aber die werden alles geben, um da weiterzukommen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie sich hinten reinstellen.
Also ich meine, der Vergleich mit Chelsea 2021, wo er auch, sage ich mal, in der Liga schlechtes Chelsea von einem neuen Trainer in die Champions League, zum Champions League-Sieg gecoacht wurde, kann man ziehen. Ich bin gespannt. Also es wird auf jeden Fall schwierig gegen Real. Ja, aber die Parallelen sind auf jeden Fall da. Aber ich würde nochmal dazu sagen, es ist auf jeden Fall nicht so ein starkes Team wie damals. Du hast nicht
mehr. Findest du? Krass.
Also damals dieser formstarke N'Golo Kanté damals und Timo Werner war ja auch damals dabei. Ist jetzt kein Argument, aber.
Ich weiß nicht, wieso ich das Chelsea 2021 so schwach einschätze.
Es war halt nicht das beste Team aller Zeiten, aber es war formstark.
Und ich glaube, es war halt einfach der Vergleich, weil für jeden war klar, Manchester City ist der absolute Top-Favorit gewesen in dem Finale. Aber also ich finde viel spannender eigentlich darüber zu reden, was jetzt in der Champions League-Saison passiert, wie was vor zwei Jahren
war. Also wie gesagt, ich denke, Chelsea, Real Madrid werden ein viel interessanteres Spiel, was Tore angeht. So also wie du gesagt hast, das Bayern City wird so ein bisschen abgetastet von den zwei Spielphilosophien.
Kann gut sein, dass es sehr offensiv wird.
Ja. Real Madrid, Chelsea, glaube ich, werden ein sehr offensives Spiel, was ja letztes Mal auch schon 4-3 oder sowas. Also das wird richtig abgehen. Ja.
Was ich auch noch dazu sagen wollte, um nochmal zurück kurz auch zu den italienischen Clubs zu kommen, weil wir da noch gar nicht ausreichend noch drüber gesprochen hatten, warum das eigentlich da, also woran es liegt, dass diese italienischen Clubs wieder so on the rise sind im Moment. Vielleicht will da jemand von euch was dazu sagen direkt.
Ich habe mich tatsächlich damit gar nicht, also
nee, also das nicht. Also ich würde sagen, bei Napoli kannst du es ein bisschen, das hört sich jetzt vielleicht böse an, als One-Season-Wonder bezeichnen, weil sie mit vielen neuen Spielern recht erfolgreich sind, die aber nächste Saison weg sein werden. Also ich bezweifle wirklich, dass sie Kvaratskhelia halten können.
Osimhen auch nicht.
Ne? Osimhen auch nicht. Ich weiß nicht, wie der Innenverteidiger heißt.
Wang.
Der ist auch extrem stark. Asiatischer Innenverteidiger. Dann Chucky Lozano, der Mexikaner, spielt sehr stark, aber ich denke, Napoli ist ein One-Season-Wonder. Also ich glaube, die holen die Liga. Ich glaube, bei denen...
Sie holen die Liga.
Also sie holen die Liga, aber nächste Saison sind sie nicht halb so stark, weil sie die Hälfte ihres Kaders abgeben.
Aber das hat man bei der vorletzten Saison auch über Napoli gesagt und dann sind die Leistungsträger gegangen und sie waren trotzdem sehr gut. Also kommt darauf an, ob die Spieler
gehalten werden. Du hast gefragt, worum es geht. Also wie gesagt, ich glaube, Napoli ist ein One-Season-Wonder, glaube ich. Und ich denke, Inter Mailand und AC Mailand haben kluge Investments gemacht. Mhm. Ich denke, das ist wirklich so ein Ding, denn das waren ja Top-Mannschaften, habe ich gerade besprochen.
Ja.
Dann sind sie ein bisschen abgekackt, wurden von Investoren gekauft, die haben viel Geld dafür reingesteckt, aber die haben das klug gemacht. Also ich finde, die haben kluge Spieler geholt und es geht bei beiden langsam bergauf und ich denke, das ist wirklich das Ergebnis von jahrelanger Planung. Mhm.
Also gerade bei Milan sieht man das ja, das sind ja junge Spieler, die geholt wurden und... ja, die jetzt einfach einschlagen. Also so ein Rafael Leao, der ja wirklich also eine überragende Saison jetzt schon langsam spielt und der ja nicht auf dem Russen, also die haben sie ja nicht für viel Geld eingekauft.
Genau.
Ja. Und das zeugt auch von einer klugen Transferpolitik und von, sag ich mal, erfahrenen Trainern.
Ja.
Und wie gesagt, ein kleiner Funfact noch zu Milan. Zlatan Ibrahimovic hat getroffen am Wochenende und ist damit der älteste Torschütze der Serie A geworden mit 41 Jahren.
Also was ich jetzt gerade noch bei den drei Mannschaften sagen wollte, also ein Stück weit muss man aber auch die Kirche im Dorf lassen. Jetzt, also gegen welche Mannschaften haben sie jetzt gespielt? Also
Neapel hat es gegen Porto weiter, Neapel hat es gegen Frankfurt weiter und AC Mailand hat es gegen Tottenham.
Also das ist jetzt auch nicht, auch nicht die Kracher.
Ja, aber man muss wirklich,
die Prüfungen warten jetzt.
Ja, aber man muss wirklich sehen, also einfach auch national betrachtet, die Tabellenplatzierung so am Anfang des letzten Jahrzehnts besser gesagt, waren ja schon sehr desaströs teilweise. Da waren sie ja nicht mal, glaube ich, mehr Champions League.
Ja,
stimmt. Und Juve hat ja so ein bisschen, was heißt ein bisschen, hat 10 Jahre dominiert, mehr oder weniger.
Bis Ronaldo kam.
Nee, da haben sie auch noch dominiert dann.
Ja, aber
dann ja. Als er weg war, war es dann wieder
schön. Nee, mit Ronaldo, in der letzten Saison von Ronaldo wurden sie Dritter.
Ah, okay. Ja. Das war mit Pirlo als Trainer.
Genau.
Ne? Ja. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall sieht man ja, dass sie ja schon also auf jeden Fall wieder die oberen Plätze der Tabelle belegen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber europäisch betrachtet dachte ich mir so, jetzt kommen erstmal die richtigen Gradmesser. Welche Rolle sie denn wirklich in Europa spielen?
Wobei es ist ja wieder interessant, ich sag mal so, sie haben jetzt trotzdem nicht die Kracher bekommen, weil Inter spielt ja gegen Benfica und die beiden anderen spielen ja gegeneinander. Also...
Ja.
Das wird auch spannend zu sein, also zu sehen sein, wie sie dann im Finale dann spielen werden, wenn sie ins Finale kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja da.
Ich denke, Napoli, Bayern ist das Finale.
Ja. Ich glaube auch.
Aber jetzt nicht im Viertelfinale.
Aber ich denke, ich wünsche es mir. Ich würde es mir
wünschen. Ja, ich würde es mir auch wünschen, ja.
Ja, was ich mir jetzt auf jeden Fall wünsche, ist, dass wir jetzt mal an das Quiz rangehen, oder?
Achso, ich dachte, ein bisschen Liebe.
Nee.
Okay. Ja, ein bisschen Liebe, ein bisschen Frieden.
Es ist Zeit für das Quiz. Ich war dran, ich habe euch einen Quiz mitgebracht.
Bitte nicht wieder Formel 1.
Nee. Aber ich bin ja immer so ein bisschen der Beauftragte für die besonderen Quizzes. Und heute steht das Ganze unter dem Motto, wer wird Millionär? Ich habe euch Wer und Millionärfragen mitgebracht. Und zwar, ich habe 5 Fragen dabei. Eine 50-Euro-Frage zum Lachen. Eine Sportfrage. Eine Fußballfrage, die ich an dem, wie ich euch kenne, lächerlich sein wird für euch. Und eine 1-Millionen-Euro-Frage. Und ganz zum Schluss noch eine Walle-Special-Frage, wo ich euer Fußball...
Aber wir spielen auch mit dem Geld. Du hast das Geld dabei,
oder? Ja, klar. Ich habe 2 Millionen dabei für jeden von euch. Sehr,
sehr. Kleingeld. Wir sind ja erfolgreich.
Ja,
klar. Ist, ja. Also wir fangen mit Frage 1 an. Eine klassische Wer wird Millionär 50-Euro-Frage. Was macht der Platzwart? Eigentlich auch ein bisschen eine Fußballfrage. Was macht der Platzwart von Berufswegen? An der Tube schnüffeln, ein paar Linien ziehen, sich einen zwitschern oder eine Tüte drehen?
Ist das wirklich eine Frage?
Ja. Krass.
Sehr gut. Ja. Das finde ich schon auch. Also da würde ich auch mal gerne in das Team schauen, wie die da sitzen und sich irgendwelche, wahrscheinlich selber mit ein paar Lines inne, die Fragen überlegen.
Ja, ich glaube, wir sind uns einig, der Platzwart zieht ein paar Lines.
Er hat ein paar Platzwart zieht berufswegen ein paar Linien.
Starke Frage.
Wir kommen zu einer Sportfrage, einer 32.000-Euro-Frage.
Geil.
Brauche ich jetzt.
Ja, würde ich auch nicht nein sagen.
Wir sind so dead.
Welche Sportler sind in der 2018er Forbes-Liste der weltweit 100 bestbezahlten Athleten am häufigsten vertreten? Sind es A, Basketballer? Sind es B, Fußballer? Sind es C, Formel-1-Fahrer? Oder sind es D, Golfer?
Oh.
Also von welcher Sportler sind die meisten Athleten in der 2018er Forbes-Liste der weltweit 100 bestbezahlten Athleten am häufigsten vertreten?
Ich kenne mich zwar mit Basketball nicht so gut aus, aber ich weiß, dass die Summen immens sind.
Ja, die verhandeln ja auch nicht, da gibt es ja keine Ablösesummen, sondern es geht ja um die Bezahlung.
Ne? Genau.
Deshalb logge ich mal bei Basketballer ein.
Ich glaube auch, denn ansonsten Fußballer könntest du also Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar dabei haben und Mbappé war ja auch schon zugewechselt dahin.
2018,
ja. Nee, da haben sie ja schon bei PSG gespielt.
Ja, aber ich weiß nicht, ob der da schon unter den 100 bestbezahlten Athleten...
Basketball.
Nur? Basketball?
Ich habe Basketball eingeloggt. Was kommt da für ein Sound?
Also, am wenigsten vertreten sind Formel-1-Fahrer 3 Stück. Danach kommen Golfer 5, Fußballer 9 und Basketballer 40.
Holy shit!
Ja, aber 40 zu 100. Wie gesagt, es ist ja auch ein Beruf, sage ich schon. Es ist ja eine Sportart, die wahnsinnig viel Geld
auch... Es ist abartig,
produziert. Also da ist ja auch der Umsatz einfach enorm hoch.
Da stehen auch ganz andere Marketing-Werbesummen dahinter als im Fußball.
Das ist ja auch generell die amerikanischen, ich glaube auch, dass Baseballer und so und die NFL-Spieler einfach wahnsinnig viel Geld verdienen.
Bei der NFL ist es nochmal was anderes, weil die Teams ja extrem riesig sind. Ja, also du hast ja für einen Kader von 80, 90 Spielern.
Ja, das stimmt.
Du hast halt bei Basketball hast du halt auch nicht so viele Spieler. Wie viele sind da in einem Kader?
16, glaube ich.
Ja, stimmt. Das ist ja nicht
viel. Da spielen ja nur 5 immer.
Ja. Da muss man sagen, bei der Formel 1 ist die Bezahlung einfach auch nicht so hoch. Und bei den Golfern, die haben ja kein Gehalt und auch nicht extrem hohe Werbeverträge, sondern wo das Geld bei denen reinkommt, sind ja die Gewinnprämien.
Ja. Ich hätte gedacht, die Tennisspieler sind noch vielleicht dabei.
Weiß ich nicht, wie viele die haben. Auf jeden Fall gab es die nicht als Auswahlmöglichkeit.
Okay. Krass. Ja.
Wir kommen zur dritten Frage, eine 64.000-Euro-Frage, wo ich mir dachte, das hätte selbst ich gewusst. Welche Fußballnation konnte bei den bisherigen 19 Weltmeisterschaften nie den Titel im eigenen Land gewinnen? Man muss sagen, Stand 2013, deshalb bisherig 19 Weltmeisterschaften. Das hat sich aber an der richtigen Antwort nichts geändert.
Okay.
A. Brasilien, B. Deutschland, C. Argentinien, D. Frankreich.
Brasilien.
Ja. 64.000-Euro-Frage.
Krass.
Ja,
wobei, wenn du keinen Schimmer vom Fußball hast.
Ja, aber das kann ja immer
sein. Aber da würde ich, wenn ich keinen Schimmer hätte, wüsste ich ja, wer der Telefonjoker ist.
Ja. Malle.
Nein, die Dreikette VBH.
Dreikette VBH?
Alle drei.
Ja, wir haben ja dann eine offizielle Telefonnummer auch. Also im Office.
Im Office noch, genau.
Also nur nochmal zur Erklärung. Deutschland hat wann in Deutschland die Weltmeisterschaft
74 gewonnen? In München.
Ja.
Argentinien?
78.
Ja. Bei der Militärsmeisterschaft.
Haben wir auch schon drüber geredet.
Frankreich?
98.
98 im neu gebauten Stade de France damals. 3-0 gegen Brasilien, 2 Tore Zidane, ein Tor Petit.
In Brasilien ist es eben bisher...
Ich wollte mal
denn jetzt kommt die 1
Million. Nein, aber noch ganz kurz zu Brasilien, weil ich auch mal ein bisschen Facts bitte noch.
Ja, weil du noch ein bisschen...
War ja knapp davor, nämlich wann? 1950 im Maracana.
Und 2014.
Ja, nicht ganz so knapp, aber auch nah dran. 2-1 gegen Uruguay verloren damals. Und damals dieser berühmte Torhüter, der den Ball nicht gefangen konnte.
Noch ein funner Fact dazu. Nach dieser WM hat Brasilien die gelben Trikots getragen. Davor haben sie immer mit einem weißen Trikot gespielt. Danach, um diese Schmach zu vergessen, gab es ein neues Trikot und da wurde das gelbe.
Da sieht man auch wieder, was Fußball für einen Impact haben kann.
Komplett. Also, es gab ja unfassbar hohe Suizide wegen dem Spiel.
Ja. Und jetzt das Spiel mit den meisten Zuschauern. Ja.
Und jetzt wollen wir aber wissen, ob ihr zwei das Potenzial habt, eine Million zu gewinnen. Und zwar habe ich euch eine Frage mitgebracht, das ist kein Wissen, sondern das ist ja das Geile bei Wer wird Millionär, oft sind die Millionenfragen so Knobelfragen, die man vielleicht da, wo man irgendwie sich das herleiten kann. Und zwar, die Entfernung von der Hauptstadt Berlin zum Erdmittelpunkt ist ungefähr so groß wie zwischen Berlin und Tokio, Kapstadt, Moskau oder New York?
Berlin, Kapstadt, viel zu weit. Berlin, Tokio, viel zu weit. Ich sag Berlin, Moskau.
Also nochmal, es geht um die Entfernung zwischen Berlin und dem Erdmittelpunkt.
In welche Richtung?
Der Erdmittelpunkt.
Nein, in welche Richtung zu Tokio, in welche Richtung?
Ja, der direkte Weg.
Hey, geradeaus. Direkte Weg.
Viermal um Globus.
Und naja, es hätte ja, also es gibt zwei Richtungen.
Der direkte Weg
natürlich. Das ist eine berechtigte Frage.
Ja, oder? Der direkte Weg.
Tokio, Moskau, Tokio, Kapstadt, New York.
Tokio, Kapstadt,
New York. Moskau, ist zu kurz.
Ich sag Moskau.
Ist Tokio weiter weg als...
Ja, viel weiter weg.
Ich sag Tokio.
Nee.
Moskau. Es ist New York.
Ah, fuck. Ja.
Ist das so kurz? Ich stelle mir das nämlich ziemlich weit vor bis zum Erdmittelpunkt.
Was ist denn der Durchmesser? Also der Radius sind ja 40.000 Kilometer. Nee, der Umfang sind 40.000 Kilometer.
42. Ja.
Wenn ich jetzt rechnen könnte, könnte ich dir den Radius sagen.
Das hast du doch bestimmt bereit jetzt hier, ne? Hast du vorbereitet?
Natürlich nicht.
Okay.
Wie viele Kilometer sind es?
Ja, natürlich nicht, weiß ich nicht.
Ja, ja, ganz gut. Berlin, New York sind was. Also Berlin, also Frankfurt, Quito sind um die 11.000 Kilometer. Da sind es so... Ja, 6.500 irgendwas. Ja, ich dachte halt, Moskau wollte besser sein.
Also Jungs, die Millionen habt ihr leider nicht verdient. Bei den anderen Fragen sah der ganz gut aus. Jetzt habe ich euch nur zum Abschluss eine kleine Walle-Special-Frage mitgebracht, weil ich da diese Woche auch im Rahmen, als ich drüber gestolpert bin, dass heute El Clasico ist, bin ich auch über die UEFA Youth League gestolpert. Mhm. Und nur kurz zur Erklärung, die UEFA Youth League ist die Champions League für U19-Mannschaften, bei der, ich glaube, nach meinem Verständnis, immer die gleichen Mannschaften in der Gruppenphase starten wie bei den Profis. Ja. Ist das noch so? So war es auf jeden Fall mal, als Schalke da mal gut dabei war. Jetzt will ich von euch wissen, die haben auch Halbfinale. Und ich will nur einen einzigen Halbfinalisten von der diesjährigen UEFA Youth League von euch wissen.
Dinamo Zagreb.
Ohne Vorschläge?
Ohne Vorschläge. Ihr habt ja auch eine hohe Trefferquote. Also es sind ja vier zur Auswahl. Ich will nur einen wissen.
Ich weiß, dass...
Man muss ein bisschen reden in dem
Podcast. Ich weiß, dass Dortmund vor kurzem 8-9 beim Elfmeterschießen verloren hat. Gegen eine Mannschaft, die meiner Meinung nach die Jugendmannschaft von Dinamo Zagreb ist.
Ich weiß es nicht. Ich sag einfach Chelsea.
Also beide nicht dabei.
Fuck.
Dabei sind Sporting.
Lissabon.
Ja. AC Milan. Hajduk Split.
Das meinte ich, ja. Ja, Junge, ist doch. Passt doch.
Und AZ Alkmaar.
Ah, krass. Geil.
Hat man auch nicht auf dem Schirm, dass die irgendwie so eine gute Nachwuchsabteilung haben, dass sie...
Kurz für unsere Langzeithörer und Hörerinnen, AZ Alkmaar hat meinen Wettschein kaputt gemacht letzte Woche.
Oh Mann.
So, bitte sehr.
Ah, spannend, gute Frage.
Ganz kurz, aber mit dem Dinamo Zagreb gar nicht so scheiße.
Ja, sehr gut sogar. Ja, sogar gleiches Land.
Weil ich wusste, dass es eine Mannschaft war mit irgendwie der kroatischen Flagge. Nee, mit der kroatischen Flagge.
Ah, ja, da gibt es ja nur zwei Mannschaften. Ja. Die weiß man ja auch vielleicht.
Ja, an Split hatte ich nicht gedacht.
Ja, da merkt man auch der Unterschied zwischen den Expertisen hier am Tisch.
Also, das war das dieswöchige Wer wird Millionär.
Sehr gut.
Starkes Quiz.
Sehr gut, ja.
Immer wieder was Neues reinbringen.
Ja, war cool.
Nee, vor allem auch die Millionärsfragen sind natürlich, ja, wenn man das auch noch so verpackt, wie du das verpackst, dann ist da natürlich auch noch ein ganz
Günther Jauch-esk.
Der Walle ist ja der nächste Günther Jauch, wie er hier so das präsentiert.
Günther Jauch ist übrigens der beliebteste Politiker in ganz Deutschland, ne? Wusstet ihr das?
Politiker?
Günther Jauch.
Naja, es gab, glaube ich, mal die Umfrage, wenn ihr zum Bundeskanzler wählen würdet, wenn es nicht zur Wahl stehen würde, wäre es Günther Jauch.
Gute Frage, Jungs. Wen würdet ihr als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin aufstellen?
Jetzt, von heute auf morgen.
Egal, also nicht...
Egal, Politiker...
Jürgen Klopp,
okay.
Robert Habeck,
okay. Ich weiß gar nicht, ich habe die Frage gestellt. Ich weiß es gar nicht.
Hannes stellt sich selber auf.
Sido.
Warum nennen wir alle Männer? Der ist stark. Warum nennen wir alle Männer? Das ist die Frage.
Ja... Wenn wir alle weitermachen, ja, sonst haben wir hier noch einen Sexismus-Skandal am Hals.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, also nur einfach mal die These, ich glaube, man könnte mit Jürgen Klopp eine Wahl gewinnen. Safe.
Mit Jürgen Klopp?
Boah. Ja.
War das nicht bei der ägyptischen Präsidentschaftswahl, wo die meisten Stimmen Mo Salah bekommen hat?
Ja, viele hat 3.000, 4.000 Stimmen.
Wo die Leute immer Mo Salah
hingeschrieben Jungs, haben. Ihr beide seid doch auch gelernte Politikwissenschaftler und habt in einigen,
das sind wir.
Einigen Stellen mehr Ahnung als ich. Ich weiß, dass es in Ecuador so ist, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, wenn eine bestimmte Anzahl an Stimmen, also wenn, sagen wir mal, ich weiß, random, sagen wir mal, wenn in Ecuador 10.000 Menschen auf ihrem Stimmzettel schreiben, Hannes Zehnle, dann muss ich, auch wenn ich nicht kandidiere, berücksichtigt werden.
Nein,
weil gibt es in Deutschland?
Nein, der Stimmzettel ist ungültig, sobald du nicht das Kreuzchen da setzt, wo man es setzen darf.
Okay.
Selbst wenn du das Kreuzchen nicht mal in dieses Feld reinmachst, wo man es setzen darf, sondern nur ein Stückle weiter drüber, ist es ungültig.
Ja. Weil damals war in Ägypten auch die Debatte, ob Mo Salah beachtet werden soll.
Das ist auf jeden Fall, muss man erwähnen vielleicht, aber ich sehe das genauso. Es ist einfach so.
Ich will jetzt kurz euer Wissen abchecken, denn das hat mich ein bisschen überrascht. Ich war letztes Jahr in Ägypten, hab da Urlaub gemacht. Wie viele Einwohner und Einwohnerinnen denkt ihr hat Ägypten?
Oh, das hast du uns schon mal gefragt. Ja,
weil die Zahl ist überragend.
Ja, das ist riesig. Das war letztes Mal damals schon das
Problem. 90 Millionen, glaube ich.
So groß wie Deutschland, 80.
Ja, nee, 100 Millionen. Ja. Das ist crazy. Und die haben demografischen Wachstum von 2% im Jahr. Ja, also wollte ich nur, das hat mich damals überrascht.
Cool, kleine Dienstleistung nach hinten raus, so auf dem
Spiel. Aber ich finde das übrigens, in Deutschland würde es ist ja schon häufig, wir hatten es ja vor 2 Wochen mit dem Politikquiz, was du gemacht hast, dass ein ehemaliger Fußballer Präsident des Landes wurde. Ja. Ich würde mich mal in Deutschland freuen, wenn irgendein alter Fußballer in die Politik gehen würde.
Gibt es nicht?
Es gibt Thomas Berthold, der Verschwörungstheoretiker
wurde. Stark, klar. Mehr davon.
Tim Wiese wurde Rechtsextremer.
Stimmt, Tim Wiese ist Rechtsextremer. Also Schildstimmen sind rechtsextrem. Aber sonst fällt mir jetzt... Also eben, so ein... Also ganz ehrlich, wenn eine Partei, sag ich mal, Jürgen Klopp aufstellen würde...
Das ist ja gar nicht so dumm.
Ich gehe bei diesem Jürgen Klopp-Hype einfach nicht mit.
Nee, aber generell... Oliver Kahn. Sicherheitsbeauftragter.
Einer der erfolgreichsten ecuadorianischen Stürmer heißt Agustin Delgado, der damals in der WM 2006 2 Tore geschossen. Chef. Und der wurde von der Partei, die jahrelang in Ecuador an der Macht war, damals für die erste Wahl halt einfach eingeladen, so auf die ganzen Bilder, so Bro, chill mit uns und wir geben dir eine Stelle als Abgeordneter. Der Typ hat keine Ahnung von irgendwas, ist jetzt offiziell Abgeordneter, seit Jahren, aber der hat halt Stimmen geholt, weil er bekannt war.
Ja, klar.
Das wäre cool in Deutschland, hast recht, das wäre mal.
Nee, das wäre einfach interessant zu sehen, wer da auch so wenig das, also gibt's da, können wir mal uns auch vielleicht mal abseits diesmaligen Folge Gedanken machen, wen wir da sehen würden.
Goretzka war doch bei der Wahl des Bundespräsidenten.
Stimmt, ja. Nee, und Goretzka ist ja der Politiker schlechthin, ne? Ja, der äußert sich ja auch dann immer so.
War Teil der Bundesversammlung oder
was meinst du? Ja, Bundesversammlung.
Ja, gut, also.
Jogi Löw auch.
Ja,
das finde ich auch gar nicht so krass.
Das sind auch C-Promis.
Ja,
Jogi Löw ist kein
C-Promis. Nee, das sind auch C-Promis.
Also ich glaube, Olli Pocher war selbst mal bei der Klaas Höfer Umlauf war bei der Bundesversammlung.
Der ist aber auch sehr aktiv, was so Äußerungen für politische Themen angeht.
Ja. Also, jetzt wissen wir alle, wen wir als Präsidenten gerne aufstellen würden, aber wen würdet ihr denn gerne als Player of the Week diese Woche aufstellen?
Was für ein Übergang.
Was ein Übergang, mashallah.
Das schmeckt ja schon fast besser als...
Als was?
Als eine Runde Defne nach dem Kicken.
Dadurch, dass wir jugendfrei sind in diesem Podcast eigentlich.
Nee, aber,
Player of the Week, diese Woche, wen habt ihr dabei? Habt ihr euch jemand überlegt? Ich muss ehrlich sagen, ich zögere gerade noch ein bisschen Zeit raus, dass ich mir noch schnell mit was im Hut zaubern kann.
Du darfst gerne anfangen.
Nee, komm noch. Ich lasse dich in den Vorrang. Mach du, Bruder.
Doch, ey, fuck it, das muss ich kurz recherchieren. Denn ich habe nicht einen Player of the Week, ich habe einen Trainer of the Week.
Nee, das geht
ich hatte
nicht.
Mir
doch, unsere Player of the Week Mannschaft braucht ja auch einen Trainer.
Ja.
Ich hab mir letztens was überlegt, ich hab's aber hier vergessen.
Also gut, dann mache ich den Anfang. Ich habe tatsächlich gerne, gestern bin ich kurz in Instagram Reels versunken, wie es ja auch gerne und oft mal passiert. Und da in meiner Timeline immer wieder einfach nur Fußballvideos auftauchen, ist ein Video aufgetaucht, Best of Ronaldinho. Und da wir es heute auch schon über Barcelona und AC Mailand und ähnliches hatten, also einfach eine Legende, ein Magier des Fußballs, in Ästhetik, nie wieder von irgendjemandem erreicht, Ronaldinho, mein Player of the Week.
Starker Player of the Week. Ich sag dir gleich, wie mein Coach heißt, warte.
Brian, mach du weiter, komm.
Ich bin auch tatsächlich gerade noch mal überlegen. Ich hab wirklich es total vergessen.
Ey, schön, wie vorbereitet wird, die Folge starten.
Nee, man sieht das. Ich glaube, das ist die Rubrik. Also man könnte auch so einen geilen Meme, kennt ihr dieses Meme mit dem Schwimmbad, wo das Kind hochgehalten wird?
Ja, ja.
Und dann gibt es dann so, das Kind ist hochgehalten, das ist Quiz. Dann kommen so Podcasts eigentlich und irgendwas. Und dann ganz unten so versunken als Skelett ist
Play of the Week. Play of the Week vergessen. Das können wir als Meme nachbereiten.
Hast du mittlerweile?
Ja, ich habe es. Also, ich zeige euch ganz kurz.
Ah, stark, ja.
Der heißt Will Still.
Will Still.
Ist Trainer bei Stade Reims. Spricht man das richtig aus?
Sadrem.
Bei Rems. Nee, Rems.
Nenn ich Rems.
Rems.
Alles klar.
An die Franzosen bitte.
Auf meinem Lebenslauf steht, dass ich Französisch kann. Trainer of the Week, weil jedes Spiel, was er coacht, kostet dem Verein 30.000 Euro Strafe, weil er keine A-Trainer-Lizenz hat.
Ah, das habe ich mitbekommen.
Er ist aber so gut und so erfolgreich, dass die das in Kauf nehmen. Und er wurde bekannt durch das Spiel Football Manager. Kennt ihr das?
Ja.
So wurden die auf ihn aufmerksam. Er ist 30 Jahre oder 32 Jahre alt, deswegen mein Trainer of the Week.
Da stellt sich mir die Frage, warum dürfen wir eigentlich keine Mannschaft trainieren? Warum nimmt für uns keine niemand?
Ich glaube, das kommt viel Glück, viel,
Witz nur.
einfach lachen. Mein Spieler of the Week ist tatsächlich Manuel Gulde.
Of the Week?
Ja, weil der Typ, ich meine,
wie Gulde?
Bitter, ja, aber ganz kurz, wie bitter ist es?
Gut aussehender Mann.
Erstens sieht er aus wie Hannes. Übrigens müssen wir mal, hier schaut er dann auch die Freundin von mir, die das rausgefunden hat, mehr oder weniger. Das ist im Prinzip, Manuel Gulde sitzt bei uns heute am Tisch.
Schau doch deine Freundin, dass sie mich mit so einem gut aussehenden
Typ. Ja, und das fand ich wiederum kritisch natürlich.
Vielleicht war da eine Message dahinter.
Ja. Ja. Fuck, 1-1.
Und dementsprechend ist es der Spiel auf die Weg, weil, es ist bitter, ne? Du Innenverteidiger und hast wirklich wenig Spielzeit, hast jetzt mal das Glück
bei großen Spielen. Du denkst, er kriegt wieder Selbstbewusstsein durch
deine Nominierung als Player of the Week. Auch wenn ich natürlich traurig bin, dass er schuld war und das ist auch wirklich ein dämliches Foul, weil das die erste Karte, gelbe Karte herbeigeführt hat, stärke ich ihm hier mit den Rücken und sage es mein Spieler der Woche. Ist ja im Grunde schon ein solider Verteidiger und ich freue mich, dass er trotz allem bei Freiburg spielt und damit Hannes vertritt.
Also Ronaldinho, Manuel Gulde? Manu Gulde und Will Still. Unsere drei Player bzw. Coach of the Week.
Wer von den dreien wird am ehesten Bundesgast?
Will Still.
Ronaldinho.
Manuel Gulde safe. Kurz zu Ronaldinho. Okay, nichts mehr zu Ronaldinho.
Der sagt halt.
Nee, ist jetzt egal.
Nee, sagt doch.
Nein. Der war im Knast, weil er seinen Pass gefälscht
hat. Ja, das weiß jeder.
Das ist aber so witzig, weißt du? Jeder Mensch kennt ihn, vor allem in Lateinamerika. Ronaldinho ist eine Ikone. Kommt da hin und sein Pass steht Juan Perez und so. Nein.
Der hat sich ja auch.
Dummheit nicht zu überwinden.
Ja, der hat ja auch.
Aber deshalb vielleicht auch in Ronaldinho an der Stelle den aufmunternden Worte als Player of the Week. Du kriegst jetzt wieder Verantwortung. Wir vertrauen dir wieder, dein Standing ist wieder da.
Ich meine, Ronaldinho ist ja im Prinzip auch der Spieler, vor dem sich doch die ganze Fußballwelt eigentlich verneigt, weil er einfach diesen Sport nochmal auf ein anderes Level
Ronaldinho macht. Und der VfL Wolfsburg.
Genau, denn wer den nicht kennt,
wer den VfL Wolfsburg nicht kennt, hat den Fußball nie
geliebt. Nee, das ist einfach so.
Mit diesen Worten soll es das für diese Woche gewesen sein, liebe Leute. Ich habe Hunger und vor allem muss ich auf Toilette.
Deshalb bist du so aufgeregt gerade.
Ja, und vor allem guck mal auf die Uhr, wie viel wir schon geredet haben. Also, hör mal.
Krieg mal nach.
Ja, das ist meine Aufgabe, gut.
Das war's für diese Woche, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Die Bilder sind alle, kommen jetzt dann bald online von unserem tollen Fotoshooting. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, lasst eine Bewertung auf Spotify da und lest die Scheißkolumne.
Und geht wählen.
Und geht, für was auch immer geht wählen.
Berlin Klimaneutral 2030.
Ja. Warum darf ich eigentlich nicht wählen?
Volksentscheid.
Ja, geht da rein.
Also dann, das soll es gewesen sein.
Ja, auch von mir noch eine gute Woche, schönes Wochenende, was wann immer ihr auch den Podcast hört. So muss man es ja sagen.
Wir wünschen euch alles Gute und wir freuen uns über Feedback.
Galli Grü von der vorletzten Woche Dreierkette VBH in versammelter Versammlung.
Ciao.